Podcast für sinnvolles Warten.
Ein Angebot der Spitalseelsorge am Kantonsspital Winterthur.
Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Veronika Jehle und bei mir sitzt heute Silvia Walter. Du bist Spitalpfarrerin von unserem reformierten Seelsorgeteam. Es ist kurz nach oder kurz vor 10 Uhr und heute ist ein besonderer Tag. Du hast heute deinen letzten Arbeitstag nach 25 Jahren am Kantonsspital Winterthur. Wie geht es dir denn gerade so?
Jetzt spüre ich Wehmut. Ich kann es mir wenig vorstellen, dass ich nach 25 Jahren jetzt dann nicht mehr als Seelsorgerin durch die Gänge vom Spital laufen soll.
Was hast du da so erlebt? Was kommt dir da so als erstes in den Sinn?
Also ich habe schon gemerkt, je länger ich da bin, desto mehr Leute habe ich kennt, desto mehr habe ich gesagt, ah Silvia, wenn du jetzt gerade da bist, könntest du doch noch gerade zu dem und dem Patienten gehen. Oder, ah du, das habe ich dann eigentlich auch noch eine Frage Seelsorge, wenn du jetzt gerade da bist. So ein bisschen, das ist überhaupt das Kennzeichen, finde ich, vom KSW, dass man sich kennt. Mhm. Und je länger dass man da ist, desto mehr. Und die kurzen Wege, finde ich, ist ein ganz grosses Plus von unserem Spital.
Das heißt ja oft, Spitalwesen ist ja schnelllebig geworden, auch technisiert, die Medizin und so weiter. Das klingt jetzt eher so, als hättest du schon wirklich auch durch die 25 Jahre erlebt, dass Beziehungen zählen, also dass es schon einen Unterschied macht, oder?
Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Du hast vor 25 Jahren hier im Spital angefangen, das muss 1996 gewesen sein, oder? Wenn du so zurückdenkst, was war denn damals anders?
Also der Spitalalltag ist natürlich anders gewesen in dem Sinn, als Patienten, die reingekommen sind, wirklich auch für längere Zeit da waren.
Ja.
Also nach einem Kaiserschnitt ist man noch eine Woche im Spital geblieben zum Beispiel.
Oh, okay.
Mhm. Heute gehen sie nach 2 oder 3 Tagen heim.
Mhm.
Und das ist nicht nur beim Kaiserschnitt, das ist überhaupt die Tendenz ja heute, dass man quasi für Krisenintervention, für die Operation kommt ins Spital und dann gehst du wieder. Und das ist auch bei der Seelsorge, hat sich das auch in diesem Sinn geändert. Früher haben wir Patienten vor der Operation gesehen und nach der Operation vielleicht noch 2-3 Mal, mhm, bis es wirklich wieder besser gegangen ist und hast können denken, ah, das ist jetzt gut, jetzt können die heim. Und heute machen wir auch fast nur noch Krisenintervention. Mhm. Wir sehen Patienten vielleicht vor der Operation und vielleicht nach der Operation noch einmal. Dann haben wir sie schon 2 Mal gesehen, das ist auch selten.
Mhm.
Oft kommen sie am Morgen früh, werden operiert und wir sehen sie dann vielleicht nach der Operation noch.
Mhm.
Und kann man so darüber reden, was beschäftigt euch jetzt, was ist jetzt anders und so. Aber das nachher begleiten ist nicht mehr möglich.
Wir von der Seelsorge, wir sind ja immer wieder auch mal näher dran bei Patientinnen und Patienten. Wenn du das mit der kürzeren Aufenthaltsdauer jetzt so aus der Sicht von den Patientinnen und Patienten anschaust oder versuchst dir vorzustellen, was hast du denn für einen Eindruck, was macht das mit den Menschen?
Also vor allem die Älteren möchten natürlich meistens länger bleiben, als sie dürfen.
Aus welchem Grund?
Weil sie sich noch unsicher fühlen,
ja,
wenn sie heimgehen.
Ja.
Oder sie kommen ja dann meistens so nicht heim. Es ist ja jetzt, früher bist du nach dem Spital vielleicht wirklich heimgegangen und heute bist du eigentlich immer noch in einer irgendwelchen Übergangslösung.
Ja.
Oder Rehabilitation. Oder, also nur eine ganz einfache Operationen erlauben eigentlich, dass du nach dem Spitalaufenthalt, mhm, wirklich heimgehst.
Mhm. Mhm. Also so dieses Gefühl der Menschen, es wäre eigentlich schon gut, an einem guten Ort bleiben zu können, was einerseits fürs KSW sicher, mhm, sehr spricht. Sicher, denke ich, eine Erfahrung, wo Menschen machen, oder? Diese vielen Übertritte, die vielen Bewegungen, das ist anspruchsvoll. Jetzt, du bist 25 Jahre an einem Ort geblieben und hast aber viele Veränderungen mitgemacht. Es ist ja nicht so, dass das nicht heißen würde, sich auch mitzuverändern, sich zu bewegen. Offensichtlich hat dir die Arbeit viel bedeutet oder auch gefallen, in dem Sinn, dass du darin geblieben bist. Wie ist denn das eigentlich gekommen? Hast du dir das gewünscht oder hat sich das ergeben? Wieso bist du als Spitalseelsorgerin gelandet hier?
Ich habe schon in der Ausbildung, im Vikariat, in der praktischen Ausbildung, die wir Pfarrer und Pfarrerinnen haben, gemerkt, dass ich eine spezielle Begabung habe, um mit Leuten so unterwegs zu sein. Und habe dann auch, nachdem dass ich 2 Jahre geschafft habe in der Gemeinde, habe ich eine Weiterbildung gesucht und das hat es dann so Krankenhausausbildungen und, mhm. und Seelsorgeausbildungen hat es dann in der Schweiz noch nicht gegeben. Und dann sind wir das in Amerika gemacht. Ah, dann haben wir in Amerika die Seelsorgeausbildung gemacht. Und mit diesem Rüstzeug bin ich dann zurück in die Schweiz gekommen. Zuerst noch einmal in der Gemeinde gewesen, im Emmental. Und dann sind wir aber gleich vom Inselspital angefragt worden. Jetzt gesagt, ja, ihr habt doch die Ausbildung, wollt ihr nicht bei uns Prozent übernehmen? Und das haben wir dann auch gemacht. Und so ist das entstanden.
Und du sagst wir?
Also mein Mann und ich.
Seelsorgerin, Seelsorger, das hat ja auch und ganz fundamental, ganz zentral auch etwas mit Glaube, mit Religiosität, mit Spiritualität zu tun. Ich habe dich immer und grundsätzlich als gläubigen Menschen erlebt, in deinem Handeln, in deinem Sprechen so. Jetzt, was würdest du denn sagen fürs Spital, für deine Rolle auch, für diese Aufgabe, die vielen Begegnungen, welche Rolle hat da der Glaube gespielt für dich?
Ich sage mal zuerst, was der Glaube für, also was es für Patienten, ja, für eine Rolle, ja, spielt. Ich finde immer, ich komme rein und sage, ich bin Spitalpfarrerin. Und das ist, wie wenn ich ein Schild würde haben, wo drauf steht, ich glaube an Gott.
Ah ja? Ja.
Das finde ich, ja. Und so tun sich auch viele Gespräche eröffnen, auch über Glauben, über Religion, über Sinn und vielleicht Unsinn vom Leben, über auch die Frage, wieso muss ich das erleiden? Mhm. Alle diese Fragen. Und die kommen wirklich, weil man weiss, da ist jemand, der für das zuständig ist.
Mhm.
Oder darüber, mit dem kann man darüber reden. Und der, ich denke immer, die Leute wissen, die Person glaubt auch. Also ja, ich erwarte ja von meinem Pfarrer, dass er glaubt.
Ja. Die Konfrontation mit so viel Leid immer wieder auch, mit so vielen Wieso-Fragen, du hast das ja selber auch gerade angesprochen, also ich bin überzeugt, das hat was mit deinem Glauben gemacht, ich erlebe es ja selber als Seelsorgerin auch, das macht natürlich was mit mir. Wie bist du damit umgegangen, was hat das mit dir gemacht?
Ich sage es immer so, das könnte man gar nicht 25 Jahre lang machen, wenn man nicht wüsste, dass das Leid, dass man das, was man hört, an Leid und an Sachen, die ihn beschäftigen, das kann man am Abend auch ablegen und wie Gott übergeben und mhm. sagen, ich kann da nichts machen. Mhm. Schau du da weiter. Mhm. Mal ein bisschen einfach gesagt. Aber das ist auch etwas, wo wir noch die Spitalkirche hatten und jetzt haben wir den Raum der Stille und später dann wieder eine Spitalkirche. Ich bin oft am Schluss des Tages noch in dieser Spitalkirche gewesen und habe vor Gott die Menschen hergelegt, die ich begegnet bin während dem Tag.
Das heißt, der Glaube ist schon wirklich etwas, oder das in dir, was es dir möglich gemacht hat, wenn ich das richtig verstehe, schon es über all die Jahre auch durchzutragen und immer wieder neu anzufangen.
Das glaube ich, ja.
Ich denke, bei uns in der Seelsorge ist ja auch wirklich speziell, dass wir eigentlich im Unterschied zu anderen Professionen nichts in dem Sinn tun können. Also wir können nichts im handelnden Sinne beitragen, wie jetzt eine Therapeutin oder ein operierender Arzt. Insofern ist eigentlich dieser Glaubensraum der Spielraum, der sich so für uns eröffnet.
Einerseits und andererseits sind wir die Einzigen, die Zeit haben.
Ja.
Und je länger, je mehr sind wir die Einzigen. Mhm. Früher hat auch eine Krankenschwester mal noch können, dann hätte man noch Krankenschwester dürfen sagen, man noch können ans Bett sitzen und eine Viertelstunde zuhören. Und heute ist das fast nicht mehr möglich. Mhm. Es gibt noch Pflegefachpersonen, die das machen, mhm. aber die müssen auch schauen, wie sie die Zeit wieder einholen können.
Mhm. Jetzt, ich finde immer wieder dieses Zuhören, eigentlich klingt das ja nach gar nichts Besonderem, kann eigentlich jeder und jede. Faktisch, im Einzelfall ist es dann doch wieder recht anspruchsvoll, zumindest meine eigene Erfahrung. Welche Rolle hat denn dieses mirakulöse Zuhören? Also was bringt denn das?
Ich glaube, die Menschen können bei uns mal einfach alles erzählen, was sie beschäftigt, ohne dass sie müssen Angst haben, dass es weitergeht. Mhm. Wir gehen nicht ins Stationszimmer und sagen, Frau Y hat mir jetzt gerade gesagt, das und das. Sondern es ist wirklich bei uns, das ist ganz ein grosser Wert. Und zum Zweiten, jeder, der schon einmal in einer Krisensituation war, weiss, wie wohltuend es ist, wenn man einmal erzählen kann. Und durch das Erzählen, Zuhören ist eben nicht nur einfach da sitzen und zuhören, sondern es ist aktiv zuhören. Und dann tut man auch probieren, eine Frage zu stellen. Und ich sage immer, es geht eigentlich darum, dass durch das Erzählen eine Ordnung entsteht. Mhm. Und wenn etwas ein bisschen geordnet ist, dann kann man so besser tragen, er selber wieder.
Ich musste manchmal auch an die Schöpfungserzählung denken, oder? Ordnung im Chaos ist eigentlich ein schöpferischer Prozess. Hast du denn Momente in Erinnerung, wo, von denen du heute noch sagen würdest, da, ich glaube, da könnte ein Wunder passiert sein? Also da ist irgendwie was passiert, da hat sich was gefügt, auch was geordnet vielleicht, wo irgendwie echt nicht absehbar war, wo irgendwie...
Ich hab eine persönliche Wundergeschichte. Und das habe ich wirklich erlebt. Im Inselspital, wo ich vor 25, also mehr als 25 Jahren dort war, war das noch üblich gewesen, dass man hat vor den Festtagen gesagt, es gibt noch Abendmahl. Mhm. Und dann hat man in einem Aufenthaltsraum einfach für alle, die wollen, noch ein Abendmahl angeboten. Und dann bin ich auf der Viszeralchirurgie gewesen, die Leute, die am Bauch operiert werden und so. Und dann ist ein Patient gekommen und der hat unbedingt das Abendmahl wollen, aber er hat eigentlich nichts dürfen essen. Und dann hat die Pflege gesagt, ja, also wenn er es jetzt unbedingt will, dann halt. Und dann ist er das Abendmahl nehmen und von dem Moment an ist es ihm besser gegangen. Es war also wirklich ein echtes Wunder. Ich habe schon so einige, nicht Wunder, aber Glaubenserfahrungen, die ich sehr berührend gefunden habe. Zum Beispiel hatten wir eine Patientin, die hat gewünscht, dass jeden Tag ein Seelsorger vorbeikommt und mit ihr betet. Und die war in einem Zweierzimmer und das hat auch immer ein bisschen gewechselt, weil der mit ihr im Zimmer war. Und eine, wo ich bin, sie ist länger, das war jetzt eine Person, die wirklich länger im Spital sein musste. Und eine, wo ich bei ihr war, für zu beten, war ein Ehepaar dort. Die Frau konnte fast mit Deutsch können und der Mann war immer dort und hat übersetzt. Und die waren beide Muslim. Und dann habe ich denen gesagt, ich tue jetzt noch mit dieser Frau beten. Und dann haben sie gesagt, wir beten gerade mit, wir haben ja den gleichen Gott.
Das ist schön.
Ist wirklich sehr berührend gewesen, ja.
Ich meine, Spitalseelsorge heisst auch Ökumene und heisst auch interreligiös. Also heisst eigentlich immer schon, glaube ich, in all deinen 25 Jahren Zusammenarbeiten mit katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Jetzt je länger, je mehr auch mit muslimischen und mit anderen. Was hast du da erlebt? Ist es auch so, dass du den Eindruck hast, man hat sich gegenseitig beeinflusst?
Ich stelle einfach fest, dass die Ökumene, je besser dass man sich menschlich versteht, desto besser läuft die Ökumene.
Ja, das ist offenbar wirklich so von Mensch zu Mensch, das macht einen Unterschied. Ich frage trotzdem nochmal nach, würdest du sagen...
Ich würde sagen, man muss wirklich ein offenes Herz haben, als Spitalseelsorger, aber auch als Ökumeniker.
Ja.
Man muss offen sein, das zu anerkennen, was der andere macht, und sagen, das ist seins. Mhm. Es gibt wirklich katholische Rituale, die einfach katholisch sind. Mhm. Und sagen, das macht ihr so und wir machen es anders. Mhm. Am Sterbebett tun wir beten und einen Psalm lesen und ihr tut das Sterbesakrament vielleicht noch geben.
Ich bin heute hier im Gespräch mit Silvia Walter. Sie ist gerade noch... Seelsorgerin im reformierten Seelsorgeteam am KSW. Heute ist ihr letzter Arbeitstag hier im Haus nach 25 Jahren. Du hast ja schon ein bisschen erzählt auch von deiner Ausbildungszeit, also Studium. Theologie gehört ja dazu bei beiden Konfessionen. Du warst in Amerika, habe ich gehört, und ganz viel auch Gemeindearbeit. Jetzt diese Jahre der Erfahrung im Spital. Wenn du das so zusammenfassen könntest, was hast du gelernt über das Leben, über den Tod, über die Vergänglichkeit?
Also ich habe sicher gelernt, dass alles Zeit braucht. Was man als Jung vielleicht denkt, ach, es muss so schnell gehen. Nein, das funktioniert nicht. Und gerade im Spital merkt man, es braucht Zeit, bis eine Wunde wieder geheilt ist. Und manchmal braucht es eben mehr Zeit, als ein Mensch lieb ist. Also ich habe gelernt, Aber ich weiß nicht, dass ich es kann. Ich habe gelernt, dass es ganz viel Geduld braucht. Mhm. Und dass es oftmals auch wirklich, ich sage, der Segen von oben braucht. Also ganz viele Menschen, sage ich, kommen geheilt wieder zum Spital aus, dank der modernen Medizin, aber nicht nur dank der modernen Medizin. Mhm. Es gibt Menschen, die genau die gleiche Operation haben und nicht geheilt rauskommen und andere, die geheilt rauskommen. Und ich denke immer, dass sie, jedes Mal ist es eigentlich ein Wunder, wenn jemand geheilt wieder rausgehen kann. Mhm. Und das ist, sicher macht die Medizin sehr viel dabei, aber das ist nicht alles. Mhm. So würde ich es vielleicht sagen.
Also der Mensch ist mehr als eine Mechanik, mehr als eine Art wie Maschine, wo an gewissen Schräubchen zu drehen schon fix auch einen Unterschied macht. Gleichzeitig, es klingt für mich auch so nach diesem Unverfügbaren. Also die Geduld, das Aushalten, Lernen. Ja.
Und auch, ich habe auch gelernt, jeder Mensch stirbt wirklich seinen eigenen Tod. Mhm. Und was mich immer wieder erstaunt, ich habe sehr viele Menschen auch begleitet, bis sie gestorben sind. Und fast alle, nicht ganz, aber fast alle sind dann versöhnt gestorben mit dem Weg, den sie haben müssen machen.
Das ist bewegend.
Ja, sehr bewegend.
Würdest du dich selber von einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger begleiten lassen in so einer Situation?
Natürlich. Und ich merke aber schon, A und O, halt auch bei der Seelsorge wie bei der Ökumene, ist, dass es wie funktioniert zwischen beiden.
Ja.
Und wenn jemand an mein Bett kommt, wo ich merke, mit dem glaube ich nicht, dass es geht, dann muss ich auch Freiheit können haben, sagen, nein, schick lieber deinen Kollegen. Das würde ich den Patienten auch empfehlen.
Ja, die Freiheit. Ich denke, wir von der Seelsorge sind auch ein Dienst, wo man wirklich wählen kann, wählen darf, oder? Was ist denn das größte Klischee, würdest du sagen, das Menschen gegenüber Seelsorge haben, das gar nicht stimmt?
Also das größte Klischee ist natürlich immer noch, dass der Pfarrer kommt und die Bibel vorzieht und den Bibelspruch liest und wieder geht.
War das vor 25 Jahren gar nicht mehr so?
Nein.
Nein?
Das war schon vor 25 Jahren nicht mehr so gewesen. Und das ist wie ganz tief innen, das ist in den 20er Jahren ist das so eine Bewegung gewesen, wo wirklich die Kollegen... Da war das Ziel von jedem Seelsorgegespräch, dass du am Schluss kannst die Bibel vorziehen und etwas aus der Bibel vorlesen kannst. Man hat sich sicher bemüht, dass es passt zu dieser Situation. Aber es hat dazugehört. Wirklich hat es dazugehört. Und ich habe die Bibel auch gebraucht in meinen Seelsorgegesprächen, aber ich habe sie nicht physisch vorgenommen, sondern ich habe erzählt, jetzt kommt mir diese Geschichte in den Sinn, oder das war beim Jesus doch auch ein bisschen ähnlich gewesen oder so. Also natürlich ist das ein Buch, wo sehr viel Weisheit und Hilfe drinnen ist. Aber es ist nicht so, dass die Patienten müssen Angst haben, jetzt kommt der Pfarrer und liest mir etwas vor und geht wieder.
Ich habe jetzt noch ein kleines Ping-Pong für dich vorbereitet, wo du sozusagen ganz spontan aus dem Bauch heraus einfach uns was von dir erzählen kannst, wenn du magst. Dein Lieblingsort, hast du einen? Weißt nicht? Dein Lieblingsessen?
Curry mit Geschnetzeltem zum Beispiel, habe ich sehr gerne. Aber ich bin eben nicht so eine Lieblingsfrau.
Also keine Lieblingsfrau. Gut, dass das schon das letzte Ping-Pong mit dem Lieblings war. Das Wichtigste im Leben, immerhin auch noch ein Superlativ. Oder dir wichtig im Leben?
Das Wichtigste im Leben ist, glaube ich, wirklich, dass man dort im Moment lebt, wo man ist. Und dass es einem gelingt, auch das loszulassen, was nicht gut gegangen ist. Und das ist sehr schwierig. Oder es ist oft die Gefahr, dass man sich probiert, dass man sich ärgert über etwas, was nicht gut gegangen ist, als das, anstatt dass man das Gute dafür nimmt und sagt, so, das ist doch so toll gewesen. Und das ist eigentlich etwas, was ich daran bin am Lernen.
Jetzt machen wir noch einen Moment weiter Ping-Pong. Berge oder Meer?
Ich habe schon viel lieber Berge. Yeah. Ich finde das Meer ein bisschen... Also ich habe das Salzwasser überhaupt nicht gern.
Ich auch nicht, vor allem wenn man schluckt. Aber ich tauche trotzdem gern. Auto oder ÖV?
Schon ÖV.
Ja.
Aber es klingt nicht immer.
Ja, vor allem Reden oder Schweigen?
Beides.
Gibt es denn noch etwas, was du gern sagen möchtest unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was du uns und ihnen einfach so mitgeben magst? Könnte sein, dass du da gerade was im Herzen hast.
Ich erzähle doch noch eine Geschichte, die ich erlebt habe als Seelsorgerin. Es ist jetzt halt eine Weihnachtsgeschichte.
Wunderbar. Das ist,
Und zwar war eine Patientin im Spital, die hat schon oft ins Spital müssen. Sie war noch nicht so alt, vielleicht zwischen 40 und 50. Und sie hat sich verstritten mit vielen, vor allem mit der einen Schwester.
Und also die Pflegerin?
Eine Nein, Patientin, mit ihrer leiblichen Schwester.
Okay, ja.
Und mit der hat sie schon lange keinen Kontakt mehr gehabt. Und dann habe ich sie ermutigt, der Schwester mindestens zu sagen, dass sie im Spital ist, an Weihnachten.
Ja.
Und hat sie sich lange überlegt und dann hat sie es gemacht. Und nach der Weihnacht, als ich wieder zu ihr gekommen bin, hat sie gesagt, jetzt glaubt ihr nicht, was passiert ist. Jetzt ist meine Schwester mich tatsächlich besuchen an Weihnachten. Und es hat so eine richtige Weihnachtsversöhnung gegeben. Und ich habe gedacht, also das ist vielleicht auch ein Wunder.
Ich wollte gerade sagen, das war auch eine Wundergeschichte.
Das ist auch eine Wundergeschichte. Aber das vergesse ich nie mehr.
Ja.
Überhaupt ist Weihnachten und über die Weihnacht im Spital bleiben, finde ich gar nicht so schlimm. Es ist immer eine ganz spezielle Stimmung in diesem Spital um die Weihnachten herum.
Du erzählst die Geschichte jetzt zum Abschluss.
Ja.
Was für eine Ermutigung oder was für ein... Was ist das, was du sagst?
Also das ist eigentlich auch etwas, das hat man schon lange sagen sollen. Jede Krankheit hat zwei Seiten. Ich sage immer, es ist wie eine Medaille, die hat immer zwei Seiten. Es ist das Traurige, dass man so krank ist, aber man erlebt Sachen, die man sonst nicht erleben würde.
Ja.
Und das erzählen mir die Menschen sehr oft, was sie alle sitzen an Zuwendung, an Liebe, an Kontakt erlebt haben, wo nicht entstanden wäre, wenn sie nicht krank gewesen wären. Darum, ich sage, es hat immer zwei Seiten.
Ja, liebe Silvia, ich danke dir sehr herzlich, dass du dich jetzt eingelassen hast auf dieses Gespräch an deinem letzten Arbeitstag am Kantonsspital Winterthur. Als reformierte Spitalpfarrerin.
Nach 25 Jahren.
Nach 25 Jahren, Punkt. Ich wünsche dir von Herzen, das Schöne und Gute mitzunehmen. Ich danke dir persönlich auch an dieser Stelle für unsere gemeinsame Arbeit. Und Gottes Segen für deinen Teilruhestand und für alles, was jetzt auf dich zukommt. Alles Gute.
Danke vielmals. Ich habe mich auch sehr gefreut, mit dir darüber zu reden.